Weihnachten 2007 war ein Ereignis, das mir immer im Gedächtnis geblieben ist. Und das wird es jetzt immer tun. Ich war damals 13 Jahre alt. Und das war das erste und einzige Jahr, in dem mein Vater Weihnachten verpasst hat. Er arbeitete als Fernfahrer und wir waren es gewohnt, dass er wochenlang oder sogar gelegentlich Monate unterwegs war. Er machte es jedoch immer zu einem Punkt, an den Geburtstagen und Weihnachten zu Hause zu sein, aber dieses Jahr war es anders. Mama war besorgt, als er sagte, er habe eine letzte Lieferung vor der Weihnachtssaison zu erledigen. Sein Plan war es, die Lieferung zu machen und dann am 23. zu Hause zu sein. Pünktlich zu Weihnachten. Aber Mutter Natur hatte andere Pläne. Wie es das Schicksal wollte, führte seine Route von unserem Zuhause in Minneapolis nach Billings, Montana, ihn direkt in das Herz eines heraufziehenden Schneesturms entlang der SA-94. Zu dieser Zeit schneite es in Flocken. Und Papa sagte, er überlegte, ob er für die Nacht anhalten sollte, in der Hoffnung, dass es sich aufklären würde. Er entschied sich jedoch, weiterzufahren, als die Straße ihm die Entscheidung abnahm. Er war nur etwa eine Stunde von Billings entfernt, als sein LKW auf eine unerwartete Eisfläche traf, wodurch er die Kontrolle verlor und von der Straße in die Mittelbarriere rutschte. Zum Glück wurde er nicht verletzt. Aber sein LKW war fast 2 Fuß tief im festgefahrenen Schnee festgefahren. Es war etwa Mitternacht, als dies geschah. Er versuchte alles, um den LKW aus dem Schneehaufen zu befreien, aber es war vergeblich. Natürlich war auch sein Handysignal nicht vorhanden, sodass er nicht einmal um Hilfe rufen konnte. Zu diesem Zeitpunkt waren die Straßen auch praktisch leer. Er funkte an eine örtliche Notrufzentrale, wurde aber informiert, dass die Straßen momentan zu gefährlich seien, um sie zu befahren. Am Ende konnte er nichts tun, als zu warten. Unterdessen kam Weihnachten für uns und wir hörten nichts von Papa. Mama war ein nervliches Wrack, obwohl sie versuchte, es zu verbergen, während meine beiden Schwestern und ich einfach traurig waren, dass er nicht bei uns war. Zum Glück rief Papa spät am Weihnachtstag an. Er entschuldigte sich ausgiebig dafür, dass er nicht bei uns war und versprach, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Er tat genau das 2 Tage später und wir waren erleichtert, ihn wieder zu haben. Er kam mit einem Bündel verspäteter Weihnachtsgeschenke zurück und alles war wieder gut. Aber Papa war anders. Er war still und schien, als ob sein Geist woanders wäre. Ich fragte ihn nicht danach, aber ich konnte merken, dass ihn etwas beschäftigte. Das Leben ging weiter und Papa verpasste nie wieder ein Weihnachten. Er begann sogar, den ganzen Monat Dezember freizunehmen, um zu verhindern, dass so etwas noch einmal passiert. Damals wusste ich es noch nicht, aber später erzählte er mir, dass er nie wieder die I-94 befahren habe. Er weigerte sich, Lieferungen anzunehmen, die ihn über diese Strecke führten, und nahm Umwege in Kauf, die mehrere Stunden zu seiner Reise hinzufügten, wenn es bedeutete, diesen Ort zu meiden. Wir Kinder sind jetzt alle erwachsen, mit eigenen Kindern. Mein Sohn ist gerade 2 Jahre alt geworden und unsere ganze Familie war an diesem letzten Weihnachten wieder zusammen. Wir saßen zusammen und sahen zu, wie Mama und Papa ihre Enkelkinder liebevoll mit Leckereien verwöhnten. Ich glaube, ich habe meinen Vater nie mit einem so strahlenden Lächeln gesehen. Später in der Nacht, als der Zuckerschock endlich nachgelassen hatte und die Kinder im Bett waren, blieben Papa und ich alleine auf dem Balkon. Wir schlürften seinen Whisky und rauchten Zigarren, während wir ins Gespräch kamen. Ich werde den Großteil dessen, was wir besprachen, überspringen, denn das ist nicht der Grund, warum ich hier bin. Schließlich sprachen wir über seine neu gefundene Pensionierung vom LKW-Fahren und ich stellte ihm eine Frage, die ich nie wirklich gestellt hatte. Hast du jemals etwas wirklich Unheimliches auf der Straße erlebt? Papa war es nicht fremd, über seine Erlebnisse zu sprechen. Er hatte berüchtigte Geschichten davon, von Crackheads in Atlanta überfallen worden zu sein, eine Kuh in Nebraska überfahren zu haben und die Dinge, die er gesehen hatte, als er vor ein paar Jahren während der Bürgerunruhen durch Ferguson fuhr. Er war nie schüchtern, sie zu erzählen, aber diesmal pausierte er. Er wirbelte den Whisky in seinem Glas, als ob er still überlegte, ob er mir davon erzählen wollte. »Ich schätze, ich sollte es dir jetzt erzählen.« Er stürzte den Rest seines Drinks herunter und legte seine Hände vor sich zusammen. »Erinnerst du dich an das Jahr, in dem ich Weihnachten verpasst habe?« Zu diesem Zeitpunkt hatte ich fast völlig vergessen, aber als er das sagte, kamen die Erinnerungen wie ein Strudel zurück. »Ja, Mama war sauer«, antwortete ich. Papa lachte herzlich und nickte. »Oh ja, sie hat es mir nie vergessen. Das war dieser verrückte Schneesturm, oder? Als dein LKW stecken geblieben ist?« Papa nickte. »Ja, ich hätte meinen LKW an diesem Abend fast umgekippt. Ironischerweise hat mir der Schneehaufen wahrscheinlich genauso sehr das Leben gerettet, wie er mir Probleme bereitet hat.« Dann hielt er inne und brach den Augenkontakt, während er über seine Worte nachdachte. Aber das war nicht das Unheimliche. Papa erklärte, dass der Ort, an dem er von der Straße abgekommen war, im Wesentlichen eine unbewohnte Einöde war. Keine Städte oder Tankstellen in der Nähe, nur eine sich windende Straße in beide Richtungen, umgeben von dutzenden Hügeln. Er erwähnte erneut, dass er keinen Handyempfang hatte und nicht wusste, was er tun sollte, außer einfach darauf zu warten, dass jemand vorbeikam. Nach ein paar Minuten wurde ihm klar, dass das nicht passieren würde. In dieser Nacht fiel der Schnee in Massen, und bald erreichte er fast den unteren Rand seiner Tür. Papas LKW war damals ein Cascadia 125 mit mittelhohem Schlafaufbau. Er hatte einen vollen Schlafbereich hinter dem Fahrersitz und Vorräte, die ihn im Notfall mehrere Wochen lang versorgen konnten. Er machte sich keine allzu großen Sorgen, gestrandet zu sein. Zumindest nicht zuerst. Nachdem er aufgegeben hatte, sein Handy zum Laufen zu bringen, kroch er in den Schlafbereich der Kabine und schob eine DVD in seinen tragbaren Fernseher. Er dachte, dass er wohl mindestens die Nacht dort festhängen würde. Also konnte er genauso gut entspannen, bis Hilfe eintraf. Er betonte, dass er wahrscheinlich irgendwie den LKW hätte befreien können, wenn er wirklich versucht hätte. Aber er war erschöpft und entschloss sich, einfach etwas zu schlafen. Er sagte, er sei nicht lange danach eingeschlafen, nur um später in völliger Dunkelheit aufzuwachen. Die Temperatur war gefallen und instinktiv umklammerte er seine Arme und spürte die Gänsehaut an seinen Oberarmen. Er hatte den LKW laufen lassen, bevor er eingeschlafen war, aber jetzt lief er nicht mehr. Verwirrt kroch er auf den Vordersitz, um zu entdecken, dass der Schlüssel noch im Zündschloss steckte. Er drehte den Schlüssel und der Motor erwachte wieder zum Leben, aber etwas stimmte nicht. Er sagte, dass das Geräusch des Motors sich in ein gluckerndes, klirrendes Durcheinander von Metall und Flüssigkeit verwandelte, das ein grauenhaftes Geräusch erzeugte. Sein Armaturenbrett leuchtete wie ein Weihnachtsbaum und zeigte fast jedes einzelne Warnlicht des Systems an. Dampf begann aus den Haubenschlitzen zu strömen und der unverkennbare Geruch von kochendem Kühlmittel füllte die Luft. Nachdem er den Motor vielleicht 10 Sekunden laufen ließ, schaltete er ihn aus Angst, dauerhaften Schaden anzurichten. Er wusste, dass etwas nicht stimmte, und seufzte, während er darüber nachdachte, ob er hinaus in die kalte Nacht gehen sollte, um herauszufinden, was los war. Er wickelte sich warm ein und öffnete die Haube. Er sagte, die Nacht habe eine fast ätherische Stille, als er aus der Kabine stieg. Seine Füße knirschten im Schnee und hallten wie donnerndes Krachen im Vergleich zur allgegenwärtigen Stille. Er ging nach vorne und öffnete die Haube, wodurch eine Dampfwolke herausströmte. Nachdem der Dampf sich etwas verzogen hatte, beugte er sich hinunter und fand etwas, das ihn ziemlich verwirrte. Öl und Kühlmittel spritzten überall unter der Haube, und viele andere Teile des Motors waren ebenfalls mit Dreck bedeckt. Papa kletterte vom Kühlergrill und warf einen Blick unter das Chassis. Und genau da fand er etwas wirklich Seltsames. Die Ölwanne war am Boden des Motors zerschmettert. Er sagte, es sah aus, als hätte jemand sie mit einer Axt ein paar Dutzend Mal bearbeitet. Das gesamte Öl war in den Schnee darunter ausgelaufen. Das erklärte, warum der Motor so unrund lief, aber wie es dazu kam, war eine andere Frage. Er schaute sich in der Umgebung um und sagte, dass es aussah, als wäre etwas Öl von der Straße in Richtung der Bäume getropft. Er sah genauer hin und entdeckte, was wie Fußabdrücke aussah, die dem Öl folgten. Als ob die winterliche Nacht nicht schon kalt genug gewesen wäre, ließ dieser Fund seine Bluttemperatur richtig sinken. Eilig ging er zurück zu seiner Kabine, aber als er nach dem Türgriff griff, blieb er abrupt stehen. Etwas bewegte sich hinter dem Ende seines Anhängers, zu schnell, um irgendwelche körperlichen Details zu erkennen. Es bewegte sich auf zwei Beinen und war eindeutig kein Tier. Papa erstarrte. Seine Kampf- oder Fluchtinstinkte schienen in einem Zustand der Gleichgültigkeit zu verharren. Er dachte daran, etwas zu rufen, aber das erschien ihm keine gute Idee. Nach einigen Sekunden der Stille rannte er panisch zu seiner Kabine und verriegelte die Türen hinter sich. Nachdem er die Pistole unter seinem Sitz geholt hatte, sprang er ins hintere Kabinenfach. Sein Herz raste. Er positionierte sich so, dass er durch beide Seitenspiegel sehen konnte, aber sah keine Spur von dem, was hinter dem Anhänger gewesen sein könnte. Auch das Radio war kaputt, und nachdem er vergeblich versucht hatte, es zum Laufen zu bringen, lehnte er sich zurück. Es ergab für ihn keinen Sinn. Selbst wenn der Motor nicht ansprang, sollten die Batterien genug Reserve haben, um das Radio eine Weile zu betreiben. Er versuchte es auch mit seinem Handy, und obwohl es ein paar Mal klingelte, schnitt es immer wieder ab. Stunden vergingen und nicht viel passierte. Er döste ein paar Mal ein, versuchte jedoch wach zu bleiben und auf den Sonnenaufgang zu warten. Der Schnee hatte inzwischen aufgehört, aber kein einziges anderes Auto war seit seiner Ankunft vorbeigefahren. Er vermutete, dass der Pass gesperrt war, hoffte jedoch, dass jemand vorbeikommen würde. Irgendwann hörte er ein Geräusch von draußen. Es begann mit einem leichten Schlag, gefolgt von einem weiteren, dann noch einem und noch einem. Die Geräusche wurden allmählich lauter und sein Herz blieb fast stehen, als es näher kam. Jemand war auf seinem Anhänger und er wusste nicht, was er dagegen tun sollte. Er hielt seine Pistole fest und zielte nach oben auf das Dach. Gerade als er sicher war, dass die Person gleich das Dach der Kabine erreichen würde, hörte das Geräusch auf. Er wartete dort. Die Pistole zitterte in seiner Hand, um sie zu sehen, aber sie tauchte nicht auf. Minuten vergingen, die zu Stunden wurden, und er hörte kein weiteres Geräusch vom Dach. Nach einer Weile war er sich nicht einmal mehr sicher, ob er überhaupt etwas gehört hatte. Schließlich ließ seine Wachsamkeit nach und die Müdigkeit setzte ein. Er weiß nicht, ob das, was danach passierte, damit zusammenhängt, aber er hatte noch nie etwas Ähnliches erlebt, also dachte ich, ich sollte es auch einbeziehen. Er träumte, während er dort schlief, aber es war kein normaler Traum. Er sagte, er erinnere sich daran, durch einen dunklen Wald zu gehen und alles mit unglaublich lebendigen Details zu sehen. Er war vollkommen bewusst und sagt noch heute, fast 30 Jahre später, dass es der realistischste Traum war, den er je hatte. Selbst im Nachhinein sagt er, es fühlte sich so real an, dass es schwer für ihn ist, ihn von der Realität zu unterscheiden. Er schien wirklich beunruhigt zu sein, als er mir davon erzählte. Der Wald, durch den er ging, hatte riesige, drohende Bäume, die hunderte von Fuß hoch schienen. Verdrehte Wurzeln umgaben ihre Stämme, die aus dem Boden wuchsen, und sich wie Tentakel des Kraken überall drehten. Er musste sich bücken und duckte sich, um sie herumzukommen, weiterzugehen, aber ohne zu wissen, warum. Als er weiterging, begann er ein Geräusch zu hören, das wie das Ticken einer Uhr klang. Es wurde lauter, je weiter er ging, bis er schließlich die Quelle fand. Eine große Standuhr, die mitten im Wurzelnest tickte. Er blieb stehen und starrte einen Moment lang darauf, während sie weiter tickte. Der Klang der Uhr hallte wieder, begann jedoch langsamer zu werden. In wenigen Augenblicken tickte die Uhr viel langsamer und die Uhr selbst begann zu schmelzen. Plötzlich sah er Dinge in der Ferne hinter den Bäumen auftauchen. Schreckliche, verdrehte Kreaturen, wie die Nachkommen der Hölle. Das Lachen und Knurren wirbelte um ihn herum und er begann zu rennen. Er sprang und überwand die Wurzeln, kam jedoch nicht weit. Etwas schlug ihm heftig von hinten und warf ihn auf die Brust. Dann erwachte er mit einem Gasps und keuchendem Atem, der kalte Schweiß durch seinen ganzen Körper strömte. Er rappelte sich in eine sitzende Position auf, fast am Rande einer Panikattacke. Sein Herz pochte so schnell und hart, dass es schmerzte. Er nahm sich einen Moment, um sich zu sammeln, und das immense Gefühl der Erleichterung, das ihn überkam, war überwältigend. Aber es hielt nicht lange an. Etwas bewegte sich am Fenster und seine Augen schossen nach oben. Da sah er das Gesicht, das ihm entgegenstarrte. Er erstarrte, steif wie ein Leichnam und kalt wie ein Gletscher. Die Zeit schien stillzustehen, doch schließlich fand er die Kraft, seine Pistole zu heben. Er feuerte, ohne wirklich nachzudenken. Ein lauter Knall hallte wieder und der Mündungsfeuer blendete ihn kurz. Er blickte nach oben und sah ein Einschussloch im Fenster, aber kein Zeichen von dem Gesicht. Nachdem er dort einige Momente gewartet hatte, wagte er es, zum Fahrersitz zu gehen und nach draußen zu schauen. Aber da war nichts. Kein Hinweis darauf, dass dieses Ding überhaupt dort gewesen war. Es ergab für ihn keinen Sinn, da er sicher war, es gesehen zu haben. Was noch weniger Sinn ergab, war die Tatsache, dass sein Handy anzeigte, dass es erst 12.13 Uhr war. Als er zuletzt auf die Uhr geschaut hatte, zeigte es 12.08 Uhr. Und er schwört, dass es mindestens eine Stunde vergangen war, seitdem er das letzte Mal eingeschlafen war. Zu diesem Zeitpunkt musste ich mich fragen, ob er mir einen Streich spielte. Mein Vater ist definitiv ein kleiner Spaßvogel, aber er hat noch nie so eine ausgeklügelte Geschichte erzählt. Dann verbrachte er eine Weile damit, aus den Fenstern zu schauen und sicherzustellen, dass niemand anders in der Nähe war. Er dachte fast daran, einfach seinen LKW zu verlassen und zurück in die Stadt zu laufen. Aber das war offensichtlich ein gefährlicher Gedanke, der ihn wahrscheinlich getötet hätte. Er starrte eine lange Zeit auf sein Handy, beobachtete, wie die Minuten langsam verstrichen. Zu langsam. Er schwor, dass die Zeit nicht normal verging. Mehrmals zählte er laut bis 60 und versuchte, eine Minute zu schätzen. Aber die Minuten änderten sich nicht wie erwartet. Schließlich zählte er weiter, bis er bei 386 angelangt war. Und erst dann änderte sich die Minute. Man würde denken, dass nach all diesen beunruhigenden Entdeckungen der Schlaf das Letzte war, was er wollte. Aber es war nicht genug, um ihn zu verhindern. Er sagte, er versuchte fest, dem Drang zu widerstehen, aber die Müdigkeit, die ihn übernahm, war unmöglich zu bekämpfen. Er fand sich selbst im Schnee wieder, hörte das Knirschen unter seinen Füßen. Ein dunkler und stiller Wald umgab ihn in alle Richtungen. Es war wie ein automatischer Zustand, als ob sein Körper aus eigenem Antrieb handelte, während sein Geist in Trägheit driftete. Er konnte kaum sehen, wohin er ging, aber es schien nicht zu stören. Plötzlich blieb er stehen und schien in die Realität zurückzukehren. Er blickte von Seite zu Seite. Ein plötzliches Entsetzen packte ihn. Wo war er? Warum war er außerhalb seines Trucks? Fragte er sich. Er drehte sich um, konnte aber die Straße hinter sich nicht mehr sehen. Die Kälte drang in ihn ein, und dann sah er es. Aus dem Inneren des Waldes starrte ein vertrautes Gesicht zurück, blass, hager und unmenschlich. Es kroch auf allen Vieren, schimmerte und schwenkte von Seite zu Seite. Mein Vater drehte sich komplett um und rannte wie der Teufel. Äste rieben an ihm, während er halbblind vor dem Ding im Wald davonlief. Nichts kam ihm bekannt vor und er rannte einfach ziellos weiter durch den Wald, schaute immer wieder hinter sich, um zu sehen, ob das Ding ihm folgte. Er sah es nie und hörte es nicht, aber er wusste, dass es da war. Schließlich roch er den schwachen Duft von Rauch, der in der Luft lag. Er folgte ihm, hörte ein Geräusch hinter sich und kam bald zu einer kleinen Lichtung. In der Mitte stand ein Holzhaus, aus dem Rauch aus dem Schornstein zog. Ohne eine andere Wahl zu haben, rannte er darauf zu und klopfte an die Tür. Hinter ihm konnte er seltsame Geräusche aus dem Wald hören, und zum Glück öffnete sich die Tür ein paar Sekunden später. »Wer sind Sie? Was wollen Sie?« rief die Stimme eines alten Mannes von innen. Mein Vater drehte sich um und sah den Lauf einer Schrotflinte auf seine Brust gerichtet. Langsam hob er die Hände, um zu zeigen, dass er keine Bedrohung darstellte. »Bitte, Sir, da ist...« Er sagte, er zögerte, da er dachte, dieser Mann würde ihn sicher für einen Verrückten halten, aber er sagte es trotzdem. »Da ist etwas da draußen.« Der wütende Blick des Mannes verwandelte sich in einen neugierigen. Dann schaute er über meinen Vater hinweg und hinaus in den Wald. Seine Augen weiteten sich plötzlich. Plötzlich trat er zurück, hielt immer noch die Schrotflinte auf meinen Vater gerichtet, während er ihn hereinschwenkte. Er deutete auf einen Stuhl in der Ecke. Mein Vater gehorchte und setzte sich, während der Mann hinter ihm abschloss. Er wartete ein paar Sekunden dort, hörte aber anscheinend nichts Besorgniserregendes. »Was machen Sie hier draußen?« Mein Vater erzählte ihm dann, was mit seinem Truck und dem Schneesturm passiert war. Dann erzählte er ihm von den seltsamen Vorkommnissen, die später passiert waren und in denen er plötzlich schlafwandelnd durch den Wald ging. Der Mann seufzte und senkte schließlich seine Schrotflinte. Er brachte meinem Vater etwas Wasser und setzte sich ihm gegenüber. »Hier gibt es viele seltsame Dinge im Wald.« Mein Vater wartete, während der Mann weitersprach. Der Mann stellte sich formell als Duncan vor und sagte, dass seine Familie dieses Land seit fast 100 Jahren besaß. Er sagte, er hätte die Zahl der Suchtrupps, die im Laufe der Jahre durchgekommen waren, sowie der Abenteuerlustigen, Geisterjäger und generell seltsamen Menschen, längst verloren. »Ich habe ein Gesicht gesehen.« Mein Vater gestand ihm schließlich. Duncan betrachtete ihn neugierig. »Was für ein Gesicht?« Mein Vater beschrieb es genauso, wie er es zuvor getan hatte, und Duncan schüttelte nur den Kopf. »Nun, das ist etwas Neues.« Er ließ ein sarkastisches Lachen hören. »Man hört alle möglichen Geschichten. UFOs, Bigfoot, Sekten, aber keine davon kann jemals einen Beweis liefern.« »Also glauben Sie an nichts davon?« fragte mein Vater, nur um von Duncan konterkariert zu werden. »Natürlich glaube ich daran. Ich habe genug Zeit hier draußen verbracht, um zu wissen, dass wir Menschen diesen Wald nicht beherrschen. Es gibt Dinge, die im Schatten lauern, überall auf der Welt, und wir werden sie vielleicht nie verstehen. Aber was das betrifft, was Sie gesehen haben...« Er hielt einen Moment inne, schien nachzudenken, während er seine Hände auf dem Schoß faltete. »Es gibt eine Gruppe von Ureinwohnern, von denen man sagt, dass sie hier einst gelebt haben, die Apulkari. Haben Sie schon mal von ihnen gehört?« Mein Vater schüttelte den Kopf. »Ich auch nicht. Aber ein Freund von mir, der inzwischen verstorben ist, erzählte mir davon. Er war selbst ein Mann der Arapaho und sagte, dass seit Generationen sein Volk Geschichten über diese Apulkari erzählte. Die meisten anderen Gruppen fürchteten sie, sagten, die Dinge, die sie taten, seien böse. Mehr noch als die üblichen Stammeskriege, die man erwarten würde. Die Leute sagen, sie hielten Rituale und Experimente ab. Und es wurde gemunkelt, dass ihre Grausamkeit nur von ihrer Intelligenz übertroffen wurde. Manche sagen, sie seien nicht einmal menschlich. Aber das ist weder hier noch da. Duncan verstummte erneut und nahm einen Schluck Tee von seinem Tisch. Eines der Gerüchte, die viele Leute den Apulkari zuschreiben, ist das der Falschen. Wirklich viele Namen für sie. Die Unrechtmäßigen, Lügner und Unheimlichen. Dinge, die menschlich aussehen, aber es nicht sind. Und einige sehen weniger menschlich aus als andere. Lange Gesichter, weite Münder, riesige Augen, viele Variationen. Einige sagen, sie könnten die Zeit und den Raum selbst beeinflussen, und andere machen sie für viele seltsame Verschwindungen verantwortlich. Er hielt inne, nahm einen weiteren Schluck und lachte dann. Ich kann nichts über die Gültigkeit all dessen aus erster Hand sagen, aber es gibt definitiv Dinge, die sicher sind. Es gibt viele seltsame Verschwindungen und niemand scheint eine Antwort darauf zu haben. Die Luft im Raum schien aus seiner Brust zu entweichen und mein Vater beobachtete den neugierigen Mann. Er hatte eindeutig viel in seiner Zeit gesehen, aber mein Vater wusste nicht, wie viel von seinen Erzählungen er glauben sollte. Er tut es immer noch nicht. Wenn all diese Dinge passieren, warum leben sie dann hier draußen? Fragte mein Vater schließlich. Duncan lehnte sich im Sessel zurück und dachte nach. Mein Vater erwartete eine Antwort, die mit seinem geerbten Besitz zu tun hatte. Aber die Realität war etwas anders. Er erwähnte tatsächlich, dass sein Ahnenhaus ein Teil davon war. Aber er hatte noch mehr zu sagen. Wenn ich 20 Jahre jünger wäre, würde ich vielleicht gehen. Aber ich glaube nicht, dass es etwas ändern würde. Es gibt keinen Ort auf der Erde, an den du fliehen könntest, wenn sie dich bekommen wollten. Mein Vater sagte, ein Schauer sei ihm den Rücken hinuntergelaufen. Und Duncan schien nicht prahlerisch oder wild zu sprechen, sondern eher so, als ob ihm diese Erkenntnis einfach eine bereits feststehende Schlussfolgerung war. Glücklicherweise erlaubte Duncan meinem Vater, die Nacht zu bleiben, und am Morgen machten sich die beiden auf den Weg zurück zur Straße. Zum Glück hatte Duncan einen großen Dodge-Diesel, der mit relativ wenig Mühe durch den Schnee pflügen konnte. Bald erreichten sie den verlassenen Lastwagen meines Vaters, der in einem noch schlechteren Zustand war als die letzte Nacht, als er ihn gesehen hatte. Mehrere Reifen waren aufgeschlitzt, Fenster zerbrochen und der Motor war absolut zerstört. Nachdem er jedoch herumgeschaut hatte, stellte er fest, dass nichts gestohlen worden war. Duncan gab ihm eine Mitfahrgelegenheit in die Stadt, um seinen Lastwagen abschleppen zu lassen. Und eine Woche später war er endlich auf dem Weg nach Hause. Also, glauben Sie an so etwas? Fragte ich ihn schließlich, nachdem er anscheinend mit dem Erzählen seiner Geschichte fertig war. Nun, ich wäre ziemlich dumm, wenn ich es jetzt nicht tun würde. Wir lachten beide darüber, aber es war offensichtlich, dass er noch mehr zu sagen hatte. Es war auf jeden Fall eine sehr seltsame Erfahrung, aber ich habe immer gedacht, dass ich es vielleicht falsch erinnert habe oder es unterbewusst in meinem Kopf übertrieben habe. Etwas daran ist jedoch so haunting. Es war, als hätte ich an diesem Abend etwas gesehen, das ich wirklich nicht hätte sehen sollen und ich möchte es nie wiedersehen. Er saß einfach für einen Moment in Stille da und ich dachte, es wäre am besten, ihm keine weiteren Fragen zu stellen. Er erzählte mir schließlich, dass zwischen dem Zeitpunkt, als er mit seinem Lastwagen verunglückte, und dem Zeitpunkt, als er endlich mit Duncan in die Stadt kam, ganze 3 Tage vergangen waren. Er weiß immer noch nicht, wie er das erklären soll, und anscheinend wusste Duncan es auch nicht. Es gibt viele unbeantwortete Fragen dazu, auf die er vielleicht nie eine Antwort bekommen wird. Er hielt im Laufe der Jahre Kontakt zu Duncan, aber leider starb er 2019. Ich liebe meinen Vater und es ist beunruhigend, ihn so zu sehen. Verwirrt und verängstigt. Ich kann die Gültigkeit seiner Geschichte nicht vollständig bezeugen, aber ich glaube ihm. Für viele, die das lesen, wird es wahrscheinlich nur Worte auf einem Papier sein. Oder vielleicht eine fiktive Geschichte, die euch ein paar Minuten unterhalten hat. Aber für mich ist es zumindest eine erschreckende Möglichkeit. Wenn jemand ähnliche Erfahrungen oder Theorien hat, dann teilt sie gerne. Was auch immer der Fall ist, ihr werdet mich in nächster Zeit sicher nicht in der Nähe der Interstate 94 in Billings antreffen. Ich traf einen Fahrer namens Hank. Ich werde ihn so nennen, weil dieser Mann wirklich den Sänger Hank Williams Jr. mochte. Als er mir diese Geschichte erzählte, war er in seinen späten 60ern und hatte etwa 3 Millionen Meilen auf dem Buckel. Solche Meilen sammelt man nur, wenn man den Großteil seines Lebens gefahren ist. Hank, zusammen mit seiner Liebe zur Outlaw-Country-Musik, hatte auch eine tief verwurzelte Liebe dazu, Nebenjobs zu bekommen, die es ihm ermöglichten, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ohne dass der Mann zu tief in seine Taschen griff. Hank war ein Owner-Operator, was bedeutete, dass er seinen eigenen LKW besaß und sein eigenes Geschäft mit diesem LKW betrieb. Ein wunderschön restaurierter und modifizierter 1969 Peterbilt, 359 Conventional. Hank kannte die alte Schule, mit zwei Sätzen Logbüchern, analog, um mit den Stunden- und Meilenbeschränkungen zu spielen, die das DOT für deine und unsere Sicherheit festgelegt hatte. Er kannte alle Nebenstrecken, die nach DOT-Standards für einen LKW dieser Größe kaum legal waren. Es war auf einem dieser sogenannten Nebenläufe, wo Hank sagte, er habe etwas gesehen. Nun, lassen Sie mich darauf zu sprechen kommen. Hank sagte, er fuhr einen solchen Auftrag zwischen Three Forks, Montana und Twin Falls, Idaho, mitten im Winter. Zu dieser Jahreszeit konnte die Route, die er nahm, US 287, davon abhängen, ob sie richtig geräumt war oder nicht. Aber für das Geld, das er für diese Ladung bekam, war er bereit, das Risiko einzugehen. Die Route führt manchmal entlang des westlichen Rands des Shoshone National Forest und des West Yellowstone National Park, mit gewundenen Gebirgspässen und spektakulären Ausblicken, wenn man sie tagsüber fährt, selbst im Winter. Hank sagte, auf dieser Fahrt seien die Straßen innerhalb der letzten 6 Stunden geräumt worden, was machbar war, aber kaum optimale Bedingungen. Mit Schneeverwehungen an den Seiten der Straße, die manchmal Höhen von bis zu 15 bis 17 Fuß erreichten, war wenig Platz, um anzuhalten, falls es notwendig war, Reparaturen durchzuführen oder mal eben aufs Klo zu gehen. Hank fuhr durch dieses Gebiet, sagt er, gegen 2 Uhr morgens, es war bewölkt, also wäre es stockdunkel gewesen, hätte der Schnee nicht eine graue Mondlandschaft jenseits des Scheinwerferscheins geschaffen. Die Temperatur auf dem Armaturenbrett zeigte 7 Grad Fahrenheit. Eiskristalle zierten die Fenster. Bei diesen Temperaturen würde der Dieselkraftstoff gelieren, wenn man den LKW zu lange ausschaltete, und man käme ohne ein teures Auftauen nicht mehr weiter. Hank schauderte, als er sich an diese Nacht erinnerte. »Ich fuhr mit konstant 100 Kilometern pro Stunde, was, wie ich schätze, vielleicht ein wenig zu schnell für die Bedingungen war. Geld lässt dich dumme Dinge tun.« Hank sagte, er habe Mountain Dew getrunken und Kettenraucher gespielt, um die Nacht wach zu bleiben. Also war es keine Überraschung, als er der Natur rufen musste. Er fuhr an den Straßenrand oder so weit vom Fahrbahnrand, wie er konnte, ohne in den tiefen Schneeverwehungen stecken zu bleiben, kletterte auf die Beifahrerseite und öffnete die Tür, um direkt vom obersten Tritt aus zu pinkeln. »Wenn es so kalt draußen ist, musst du gut festhalten, sonst geht dein Ding ganz in den Rückzug und du pinkelst dir die Hosen voll«, sagte er mit einem lauten Lachen. »Da hat es keinen Sinn, ganz runterzugehen, wenn es nur ein schneller Halt ist.« Als er mir den Rest erzählte, war es ohne sein charakteristisches schiefes Grinsen. »Jetzt, wenn ich sage, es war kalt draußen, meine ich nicht, dass es arktisch war, aber es war feuchter, als du bei dieser Temperatur erwarten würdest. Ich habe keinen verdammten Ton gehört, keinen Wind, nichts. Abgesehen davon, dass mein Urin die Schneeverwehung traf.« Er zündete sich eine weitere Zigarette an und zog tief ein. Es war verdammt unheimlich und es war nicht die Kälte, die mir die Gänsehaut verursachte. Ich schüttelte den Tau vom Lilienblatt, zog den Reißverschluss hoch und machte mich aus dem Staub. Etwa eine halbe Stunde später war ich wieder im Routinebetrieb, hatte nur das CB-Radio an, weil das FM und AM dort oben keinen Dreck wert sind. Das Radio war auch ruhig, da wahrscheinlich kein anderer verdammter Idiot zu dieser Zeit in dieser Gegend unterwegs war. Hank rückte unbehaglich auf seinem Stuhl und trank etwas aus seiner Flasche. »Ich hörte etwas, das mich fast aus meiner Haut springen ließ und ich mir dabei in die Hosen schiss. Nun, ich bin es gewohnt, ab und zu ein Knallen oder Rasseln zu hören, wenn du Straßenabfälle oder so einen Mist aufnimmst. Ein Teil meines Gehirns dachte, es müsse ein Stück Eis sein, das meine Räder aufgesammelt haben, und es hüpfte zwischen der Kabine und dem Anhänger hin und her. Aber dann hörte ich es wieder, ganz deutlich. Klopf, 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 gleichmäßig, als ob jemand an eine Tür klopfte und hinein wollte.« Hank setzte sich jetzt aufrecht hin und sah mich an. Du kannst dir sicher sein, dass ich nicht im Leben anhalten werde, mitten im Nirgendwo, um zu sehen, wer der verdammte Idiot ist, der draußen an meinem LKW klopft, als wäre er zu Hause. Nein, Sir. Also trat ich auf das Gaspedal, dem Teufel sei's gedankt, und raste davon. Hank wurde ein bisschen aufgeregt, also reichte ich ihm etwas von meinem Mondschein, in der Hoffnung, es würde seine Nerven beruhigen. Diese Klopfgeräusche kamen ziemlich regelmäßig die nächsten 3 Stunden, während ich nach Twin Falls raste. Immer lauter und hartnäckiger, je weiter ich kam. Als ich etwa 80 Kilometer von der Stadt entfernt war und endlich etwas CB-Geschwätz hörte, klopften sie richtig laut. Hank schlug mit der Faust auf den Tisch, um zu verdeutlichen, wie laut. Knock, knock, knock. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, ob ich mehr sauer oder verängstigt sein sollte. Dieser Mistkerl klopfte so hart an meine Kabine, dass sie fast eingedellt wäre. Also griff ich zum Mikrofon und fragte, ob jemand in der Nähe war, der an meinem LKW vorbeifahren konnte, um zu sehen, was da los war, ob sie etwas auf meiner Gangway sehen könnten. Alle waren entweder in einem Halt oder auf der gegenüberliegenden Seite der Stadt unterwegs. Ich dachte mir, ich fahre einfach bis zur nächsten Raststätte, wo es Licht gibt und Leute da sind, um selbst nachzusehen. Ich verlangsamte bei den Ampeln, denn zum Teufel, ich hielt nicht für nichts an, bevor ich nicht etwas Zivilisation um mich hatte. Hank nahm eine weitere Zigarette und zündete sie an, bevor er fortfuhr. Ich kam schließlich zu einer roten Ampel. Da war niemand in der Nähe, also verlangsamte ich und rollte einfach drüber. Für meine Mühe bekam ich noch ein Klopfen und fast hätte ich mir in die Hose gemacht, weil ich dachte, dieser Mistkerl flüsterte mir was ins Ohr. Etwa 10 Minuten später fuhr ich auf eine Raststätte, ganz in den Tankbereich, wo es helle Lichter gab. Ich sprang aus meiner Kabine, meine Punkt 54 in der Hand, und ging rund um die Gangway, gab ihr aber einen weiten Bogen. Es war nichts zu sehen, weder versteckt noch eine Spur von irgendetwas. Ich schaute unter den LKW, um sicherzustellen, dass sich niemand davonschlich. Nichts. Ich kletterte auf die Gangway, nahm meine Taschenlampe und inspizierte den Schaden an der Rückseite meiner Kabine. Da war nicht ein Kratzer an meinem LKW. Ich konnte nach diesem Mist mindestens einen Tag lang nicht schlafen. Ich brachte die Ladung ab und fuhr zurück zur Raststätte, um ein paar Drinks zu nehmen. Ich war gerade dabei, Hank für seine Geschichte zu danken und zu meinem eigenen LKW zurückzukehren, als er mein Handgelenk packte. »Das ist noch nicht das Ende, mein Junge. Ich hörte, dass Sie im nächsten Frühling, als der Schnee schmolz, einen Anhalter etwa 15 Meter vom Rand der Straße auf US 287 fanden. Keine Erwähnung der Todesursache. Aber er wurde genau dort gefunden, wo ich für das Pissen angehalten hatte. Heutzutage pinkel ich in Flaschen und halte nicht an, es sei denn, ich bin unter anderen Leuten. Es versteht sich von selbst, dass ich heutzutage auch nicht mehr mitten im Nirgendwo für irgendwas halte. Weißt du, wie es im College oder wenn du einfach arm wie die Kirchenmaus bist, bestimmte schlechte Lebensmittel gibt, die man zu schätzen weiß? Wie Ramen, Mikrowellen-Burritos, billige Tiefkühlpizza. Ich denke, es ist das gleiche Prinzip bei Fernfahrern und Raststätten. Ich war erst 2 Jahre auf der Straße und ich sollte noch 3 weitere Jahre fahren, aber ich hatte schon Geschmack an fettigen Würstchen und schlechtem Kaffee entwickelt. Diesmal konnte ich das miese Essen nicht genießen, wegen des Mannes, der 2 Tische weiter saß. Sein Aussehen und seine Kleidung waren normal genug, wenn auch etwas unterzogen für den Winter in Colorado. Ich denke, es war die Art, wie er starrte, den Raum absuchte wie der verdammte Terminator, die mich gruselte. Und vor ihm stand nur eine unberührte Tasse entkoffeinierten Kaffee. Normalerweise genoss ich diese kleinen Pausen, aber diesmal beeilte ich mich, fertig zu werden. Zum Teil, um das Wetter zu schlagen und zum Teil, um diesen Blicken zu entkommen. Bevor die Kellnerin mit der Rechnung kam, nahm der Mann auf der anderen Seite Platz, ohne zu fragen. »Bist du ein LKW-Fahrer?«, fragte er mit einem unheimlichen Lächeln. Ja. Würdest du mir erlauben, mit dir mitzufahren? Sagte er mit einem unangenehmen Lächeln. Was? Wohin? Bist du ein Drifter? Das war ich schon eine Weile, aber jetzt fahre ich nach Hause. Ich war so lange nicht zu Hause. Verdammt, du weißt nicht mal, wohin ich fahre. Er blinzelte bei dieser Bemerkung. Das erste Mal, dass ich diese Geste bei ihm sah, dann erweiterte sich sein Lächeln. Oh, fährst du über den Vale Pass? Ja, nach Junction. Und dann? Salt Lake. Ich wusste, dass dies nicht die 60er Jahre waren und große LKW nicht mehr von der Mafia aufgehalten wurden. Trotzdem dachte ich mir, wenn er fragte, wohin ich als nächstes fahre, würde ich lügen. Du fährst definitiv dahin, wo ich hin muss. Ich würde eine Mitfahrgelegenheit sehr schätzen. Ich würde gern helfen. Das war gelogen. Aber ich soll wirklich keine Anhalter mitnehmen. Firmenfahrzeug, verstehst du? Ich weiß nicht, wie lange die Kellnerin schon da war, aber genug nehme ich an, denn sie beugte sich vor und flüsterte, »Bitte nimm ihn hier raus. Ich werde dein Essen übernehmen, aber er ist schon den ganzen Tag hier und starrt mich komisch an. Bitte.« Ich habe nie gelernt, wie man zu Frauen Nein sagt. Also seufzte ich und sagte dem Fremden, ihm zu folgen. »Wie heißt du?« fragte ich, als er Platz nahm. Er veränderte seine Haltung und sagte, »Wir müssen uns nicht nach Namen fragen.« Dann fügte er hinzu, »Nenn mich, wie du willst.« »In Ordnung«, sagte ich, ohne ein bisschen neugierig auf seinen Namen oder seine Geschichte zu sein. Ich blickte auf ein Stück Jerky auf dem Armaturenbrett. »Wie wäre es mit Jim?« »Wenn dir das gefällt.« »Entschuldigung«, sagte ich nach einigen kalten Minuten unangenehmer Stille. »Die Heizung funktioniert nicht so gut.« »Es wird schön sein, nach Hause zu kommen«, sagte er. »Es ist dort viel wärmer als hier.« Gegen diese Zeit begann der Schnee ziemlich dick zu fallen und ich reduzierte meine Geschwindigkeit um die Hälfte. Ein weiterer LKW mit dicken Ketten an den Reifen raste den Berg hinunter, eindeutig nicht sehr glücklich darüber, hinter mir stecken zu bleiben. Ich nahm den nächsten Parkplatz und der Fahrer blinkte mit den Warnblinkanlagen als Dankeschön. »Was machen wir?«, fragte Jim, nachdem das vertraute Zischen der Luftbremsen verstummte. »Ich checke den Wetterbericht. Vielleicht machen wir die Ketten drauf.« »Hm«, sagte Jim. Sein Lächeln war verschwunden und die Stirn runzelte sich. Dann nickte er. »Okay, ich nehme an, das wird in Ordnung sein.« Ich hatte ihn nicht nach seiner Meinung gefragt, aber was soll's. Mein Handy hatte Glück, überhaupt Empfang zu bekommen. Aber ich bekam meine Antworten. Es war zu erwarten, dass der Schnee noch mehrere Stunden in Wellen kommen würde. Auf diesem Berg war solches Wetter schon das Ende für mehr als einen Fernfahrer gewesen. Ich war nicht verzweifelt genug nach Geld, um das Risiko einzugehen. »Es tut mir leid, dir das anzutun, Jim«, sagte ich aufrichtig. 4 oder 5 Stunden mit meinem neuen Freund geparkt zu verbringen, klang nicht wirklich nach Spaß. »Aber wir stecken hier fest. Wir sehen nicht aus, als ob wir stecken. Ich meine nur, es wäre nicht sicher, weiterzufahren.« »Ich werde dir helfen, die Ketten anzulegen«, sagte Jim. Sein Lächeln war zurück. »Nee, tut mir leid. Ich schiebe nicht den Berg runter auf einem verschneiten Berg. Aber ich muss nach Hause. Es sind nur ein paar Stunden.« Er schüttelte den Kopf. Das leere Lächeln war wieder verschwunden. »Du verstehst das nicht. Wenn wir jetzt nicht fahren, werde ich nicht wissen, wann ich zu Hause ankomme. Es ist ein Ort, Mann. Es geht nicht weg.« Jim pausierte. »Ja, es geht nicht weg.« Zumindest waren wir uns da einig. Seine Augen folgten einem Van mit einem Fahrer, der anscheinend mutiger war als ich. »Wünschst du dir, du wärst mit dem mitgefahren?«, fragte ich. Und er blinzelte, fast so, als ob er versuchte, das Kennzeichen zu lesen. »Nein, sie fahren nicht dorthin, wo ich hin will.« »Das ist schade, aber ich werde trotzdem in Richtung deines Zuhauses fahren, sobald das Wetter sich beruhigt hat.« »Nein, wirst du nicht.« Ich schauderte und ich glaube nicht, dass es nur an der Kälte lag. »Hast du nicht einen Job zu erledigen?«, sagte Jim. Ich begann wütend zu werden, Oder vielleicht war es Angst, aber ich zitterte auf jeden Fall. Sieh mal, ich kann mein eigenes Geschäft regeln, Jim. Nichts in diesem Anhänger ist verderblich. Wenn ich etwas zu spät komme, komme ich eben zu spät. Nein! Schrie er. Und ich schwöre, für einen Moment sah sein Gesicht kaum noch menschlich aus. Ich bestehe darauf, dass du jetzt fährst. Er war wie ein kleines Kind, das einen Wutanfall hatte. Okay, jetzt reicht's, sagte ich, die Hand schon bereit zum Handschuhfach zu greifen, wo ich mein Magnum aufbewahrte. Aber ich schwöre, Jims Augen bohrten sich direkt durch das Plastik und er wusste, dass ich bewaffnet war. Okay, meine Stimme brach. Ich mag das nicht tun, aber du machst mir Angst. Ich brauche dich jetzt zu gehen. Meine Augen ließen meinen Beifahrer nicht aus den Augen. Meine rechte Hand immer noch bereit, die Waffe zu greifen, während ich mit der linken nach einer Tasche, einer Wasserflasche, meinem Ersatzmantel und ein paar Stücken Jerky kramte. Ich warf alles auf Jims Schoß. Die Diner ist nur ein paar Meilen zurück. Bleib einfach vom Randweg weg, dann solltest du in Ordnung sein. Er starrte nur, regungslos. Ich wünschte fast, er würde wieder explodieren. Das ist mein Truck. Ich sage dir, du sollst gehen. Ich werde das nicht brauchen, sagte er, ließ die Tasche und den Mantel fallen, nahm aber das Jerky von meinem Armaturenbrett. Er schien nicht mehr wütend zu sein, vielleicht traurig. Und dann sprang er hinaus. Warte, es sind 10 Grad, rief ich. Ich griff nach der Waffe und dem Mantel und sprang nach draußen, zusammenzuckend bei dem Wind. Es war kein Zeichen von Jim zu sehen und seine Spuren hörten nach etwa 10 Fuß auf. Ich überlegte, nach ihm zu rufen, aber ich schätze, ich war einfach zu erleichtert. Vielleicht macht mich das zu einem schlechten Menschen, ich weiß es nicht. Aber ich stieg wieder in die Kabine, schloss beide Türen ab, hielt meinen Revolver griffbereit und schlief keinen Augenblick bis Grand Junction 10 Stunden später. Jetzt bin ich mir sicher, dass er nur ein Verrückter war, den ich in einem Diner aufgesammelt habe. Ich weiß das. Aber manchmal, an verschneiten Märznächten, kann ich nicht anders, als mich zu fragen. Manchmal frage ich mich, Lastwagenfahrer haben oft interessante Geschichten. Das ist verständlich, wenn man bedenkt, wie viel Zeit sie auf der Straße verbringen. Irgendwann müssen sie ja auf etwas Bemerkenswertes stoßen. Ich bin kein Lastwagenfahrer, aber ich habe eine Geschichte von einem gehört, die gut zu diesem Subreddit passt. Zur Hintergrundinformation. Dies geschah vor etwas mehr als 5 Jahren. Ich kam aus einem anderen Bundesstaat, um an einem Familientreffen zu Thanksgiving teilzunehmen. Es lief ziemlich gut, bis mein verdammtes Mietauto liegen blieb. Der einzige Vorteil war, dass ich zufällig in der Nähe einer Tankstelle war, als es passierte. Fluchend rollte ich in einen der Parkplätze. Dann war es wie 2 verdammte Stunden, in denen der Abschleppwagen nicht auftauchte, obwohl er irgendwie nur 10 Minuten entfernt war. In diesem Tempo würde ich das Treffen ganz verpassen. Ursprünglich wollte ich früh dort sein, um beim Aufbauen zu helfen. Doch bei meiner Cousine, die immer noch 3 Stunden entfernt war, sah es so aus, als ob das nicht passieren würde. Frustriert beschloss ich, in die Tankstelle zu gehen, um etwas Kaffee und einen schnellen Snack zu holen. Die einzige andere Person dort, außer der Kassiererin, war ein Lastwagenfahrer. Während ich in der Schlange stand, machte er ein wenig Smalltalk mit ihr. Meine Ohren spitzten sich, als er die Route erwähnte, auf der er fuhr. Zufällig war das auch die Route, die ich nehmen musste. Nachdem ich den Laden verlassen hatte, ging ich zu dem Lastwagenfahrer, der gerade seinen Tank füllte. Dann stellte ich mich vor und erklärte ihm meine Situation. Also willst du, dass ich dich mitnehme? Ja, wenn es dir nichts ausmacht. Ich könnte dir auch etwas dafür zahlen, wenn du willst. Er dachte einen Moment nach. Ach, was soll's. Sie mögen es nicht, wenn wir Leute mitnehmen. Aber ich könnte etwas Gesellschaft gebrauchen. Der Name ist Jimmy. Meine Freunde nennen mich Jimbo. Wir schüttelten uns fest die Hände und als er mit dem Tanken fertig war, stiegen wir in seinen Lastwagen. Er sah fast genauso aus, wie man sich einen Lastwagenfahrer vorstellt. Er war freundlich und ich war dankbar für den Gefallen, den er mir tat. Die erste Stunde verbrachten wir damit, ein wenig zu plaudern. Nach etwa 3 Stunden war es dunkel. Und mir gingen die Gesprächsthemen aus. Also, Du hast bestimmt ein paar Geschichten, oder? So lange unterwegs zu sein und so. Kumpel, du würdest nicht glauben, was ich in diesem Job alles gesehen habe. Einmal habe ich gesehen, wie ein anderer Lastwagen einen Schleuderunfall hatte und direkt vor mir umkippte. Hätte mich fast von der Straße gedrängt. Gott sei Dank ist niemand verletzt worden, aber das hat mich fast 2 Stunden zurückgeworfen. Klingt hart. Wie bist du überhaupt in diesen Job gekommen? Es ist ein bisschen eine Familiensache. Mein Vater und sein Vater waren auch in diesem Beruf. Verstehe. Haben sie dir mal interessante Geschichten erzählt? Nun, ich habe meinen Großvater nie kennengelernt, aber mein Vater... Seine Stimme verstummte und ich bemerkte, dass er traurig wirkte. Was ist mit deinem Vater? Ist etwas passiert? Es ist nur, dass er vor etwa 4 Jahren gestorben ist. Tut mir leid, das zu hören. Danke, Lungenkrebs. Aber ich habe Frieden damit gemacht. Jedenfalls hatte er ein kleines Trinkproblem. Er hat uns nie geschlagen oder so, aber er hat es ziemlich mit der Flasche übertrieben, besonders zu dieser Jahreszeit. Hast du jemals herausgefunden, warum? Ja, jedes Mal, wenn er ein bisschen zu betrunken war, erzählte er uns immer diese Geschichte, die ihm und seinem Vater, meinem Großvater, passiert sein soll. Was war das? Ist etwas Schlimmes passiert? Ich schätze, man könnte es eine Art Gespenstergeschichte nennen. Stört dich sowas? Überhaupt nicht. Jimbo zog die Stirn kraus. Mal sehen. Mein Vater sagte, das passierte, als er 8 war. Sein Vater beschloss, mit ihm eine Reise zu machen, um ihm eine Vorstellung davon zu geben, wie es wäre. Es war zufällig im November und der Plan war, dass sie rechtzeitig zu Thanksgiving zurückkommen. Aber es kam anders. Was ist schiefgegangen? Mein Vater sagte, es fing etwa 40 Meilen vor ihrem Ziel an. Er schaute aus dem Fenster und genau da sah er es. Was? Er erzählte uns, es war so eine Schattenfigur. Sie war wirklich groß und dünn. Sie hatte klauenartige Hände, die an Armen hingen, die so lang waren, dass sie bis zu den Knöcheln reichten. Das Erschreckendste an ihr war aber ihr Gesicht. Das erste Mal, dass er das Ding sah, war es nur für einen Augenblick, aber er erinnerte sich daran, dass es gelbe Augen hatte, fast wie Scheinwerfer, und ein, was er als zu breites Lächeln beschrieb. Hat dein Großvater es auch gesehen? Nicht sofort. Mein Vater versuchte ihm davon zu erzählen, aber er dachte, er bildete sich nur etwas ein. Mein Vater dachte dasselbe, bis er es nach 5 Meilen wieder sah. Jetzt fing er an, Angst zu bekommen. Er versuchte es seinem Vater wieder zu sagen, aber der meinte, er gehe ihm auf die Nerven. Er versuchte es zu ignorieren, aber es tauchte immer wieder auf. Warum hat dein Großvater es nicht bemerkt? Er war zu sehr auf die Straße fokussiert. Mein Vater sagte, er war der Typ Mensch, der Dinge, die nicht direkt mit dem zu tun hatten, was er gerade tun musste, einfach ausblendete. Ich hatte mir einen Schokoladen-Payday-Riegel aus dem Laden geholt. Während er weitersprach, wickelte ich ihn aus und nahm einen Bissen. Hier ist das Ding. Er erzählte uns, dass es jedes Mal näher zu kommen schien, je öfter er es sah. Und je näher es war, desto mehr Angst bekam er. Wir taten ihm leid, weil immer wenn er uns diesen Teil erzählte, begannen seine Hände zu zittern. Er hasste es, wenn wir ihm das sagten. Er war nicht der Typ, der gerne Schwäche zeigte. Ich schluckte das Stück Payday, das ich gerade kaute. Wann hat dein Großvater es bemerkt? Als es schon zu spät war. Mein Vater denkt, das Ding wurde von Angst angezogen. Das bedeutet, je mehr Angst er hatte, desto mehr wollte es ihn. Er wünschte, er hätte das damals erkannt, weil es vielleicht seinen Vater gerettet hätte. Schließlich sah er das Ding auch, als es mitten auf der Straße stand. Ich richtete mich auf, wollte sicherstellen, dass ich genau aufpasste, was Jimbo als nächstes sagen würde. Das erste, was er merkte, war, dass mein Vater die Wahrheit gesagt hatte. Das zweite war, dass sie so weit wie möglich von diesem Ding wegkommen mussten. Fast jeder, der meinen Großvater kannte, würde sagen, dass er ein harter Mann war. Aber mein Vater sagte, in diesem Moment wurde er blass wie ein Gespenst. Aus irgendeinem Grund fühlte ich, wie mein Herzschlag schneller wurde. Vielleicht war es die Aufregung, die Geschichte zu hören, oder vielleicht versuchte mein Körper, mich zu warnen. Ich nahm noch einen Bissen von meinem Payday-Riegel. Sie versuchten wegzukommen, aber das Ding ließ sie nicht. Es wuchs und blockierte die Vorderseite vom Kofferraum seines Vaters. Das Letzte, an das er sich erinnerte, bevor er ohnmächtig wurde, war das Lächeln dieses Dings direkt vor ihnen und das Schreien meines Großvaters. Jesus. Ja, die Highway-Patrouille fand meinen Vater am nächsten Tag. Der Truck war in einen Graben gerutscht. Es dauerte ein paar Tage, bis er ihre Fragen beantwortete, weil der Vorfall ihn in einen Schockzustand versetzt hatte. Er erzählte ihnen, was er gesehen hatte. Sie führten es darauf zurück, dass er eingeschlafen war und einen Albtraum hatte. Und dein Großvater? Sie dachten, er sei irgendwie verwirrt gewesen und hätte sich verlaufen. Sie konnten ihn nie finden. Mein Vater sagte, er war nach dem Vorfall nie mehr derselbe. Selbst Jahre später hatte er noch Albträume von dem, was passiert war. Es herrschte eine schwere Stille zwischen uns. Dann sprach ich, glaubst du an die Geschichte? Jimbo seufzte. Mein Vater war ein brutaler Ehrlicher. Das brachte ihn manchmal in Schwierigkeiten. Also glaube ich nicht, dass er darüber gelogen hat. Er sah immer todernst aus, wenn er uns davon erzählte. Aber ich konnte mich nie dazu durchringen, es vollständig zu glauben. Ich meine, ich bin sicher, sie haben etwas gesehen. Nur nicht das, was er dachte, dass sie gesehen haben. Hast du ihm das jemals gesagt? Einmal, und ich habe diesen Fehler nie wieder gemacht. Eines der wenigen Male, bei denen er richtig sauer auf mich wurde. Er sagte, dass er wusste, was er gesehen hatte. Ich habe die kluge Entscheidung getroffen, ab diesem Moment die Wahrhaftigkeit der Geschichte nicht mehr in Frage zu stellen. Die Scheinwerfer von Jimbos Truck beleuchteten das Schild mit dem Namen des Viertels meines Cousins. »Hey, hier muss ich raus!« Er hielt den Truck an und ich stieg aus. Ich musste vor dem Truck vorbeigehen, da der Eingang zum Wohngebiet auf der anderen Straßenseite war. Erst als wir das taten, bemerkte ich es, wie es zwischen den Bäumen stand. Der grinsende große Schatten starrte uns an. Mein Herz machte einen Satz. Ich blickte zurück zu Jimbo und an seinem Gesichtsausdruck erkannte ich, dass er es auch gesehen hatte. »Nun, danke für die Fahrt«, sagte ich, während ich meine Stimme ruhig hielt. »Kein Problem«, antwortete er in einem ähnlichen Ton und zog seinen Hut. Als er wegfuhr, begann ich ruhig zu meinem Cousins Haus zu gehen, das glücklicherweise am Anfang des Viertels lag. Währenddessen konnte ich das Ding immer noch aus dem Augenwinkel sehen, wie es mich anstarrte. Die Gäste blieben über Nacht. Als es Zeit war, dass alle gingen, stellte ich sicher, dass ich tagsüber fuhr. Die Mietwagenfirma stellte mir kostenlos ein anderes Auto zur Verfügung, um ihr kleines Missgeschick wieder gut zu machen. Eine Woche später, als ich wieder zu Hause war, erfuhr ich etwas, das mich immer noch beschäftigt. Ich sprach mit meinem Cousin am Telefon. Ich erinnere mich nicht genau wie, aber irgendwie kam das Thema auf, dass eine Familie mit 4 Personen in der Nähe seines Viertels verschwunden war. Die Polizei fand ihr Auto leer und umgekippt am Straßenrand. Das war nur einen Tag, nachdem ich abgereist war. Manchmal frage ich mich, ob Jimbo genauso betroffen ist von dem, was wir gesehen haben, wie ich es bin. Ich hoffe es nicht. Mehr noch, ich hoffe, ich werde dieses Ding nie wiedersehen. Wenn du es tust, erinnere dich an diese Geschichte. Sie könnte dir das Leben retten. Ich habe nicht viele Freunde und nur entfernte Verwandte, da der Großteil meiner engen Familie durch verschiedene Krankheiten gestorben ist. Das hat mich auf den Weg der offenen Straße geführt, ohne Verantwortung, außer der Straße, Gott und der Firma, für die ich arbeitete. Ich poste meine Geschichte erst heute Nachmittag, weil ich bis zu dem Rastplatz, an dem ich jetzt geparkt bin, keinen Handyempfang hatte. Und lass mich dir sagen, mein Truck mag nicht mehr die Straßen hinunterrasen, aber mein Herz tut es immer noch. Das Ganze geschah letzte Nacht und ich kann es nicht erklären. Ich hoffe, vielleicht kann es jemand anderes da draußen. Ich fuhr gerade auf der Autobahn 190 Richtung Westen, für eine etwas zeitkritische Lieferung. Nun, das ist eine dieser Gegenden, in denen man die großen Werbetafeln »Letzte Tankstelle 150 Meilen« sieht. Jeder, der im Mittleren bis Nordwesten fährt, weiß, dass man diese Schilder nicht ignorieren sollte. Ich tankte an einer Tankstelle, holte mir Snacks und Getränke und bereitete mich darauf vor, in ein langes Stück »Nichts« einzutauchen, wie es das Schild anzeigte. Es war fast Sonnenuntergang, wahrscheinlich meine liebste Zeit, um nach Westen zu fahren. Der Himmel war mit einer Reihe von Farben bemalt, während die Sonne hinter den Bergen in der Ferne verschwand. Als die Sonne langsam verschwand, warf sie den schönsten Schatten über das weite, flache Land vor mir. Ich ließ mich in die Abendfahrt fallen, als die Sonne schließlich ihren letzten Strahl warf. Ich schaltete mein Satellitenradio ein, öffnete das Fenster für die kühle Nachtluft und nippte an meinem Kaffee. Minuten wurden zu Stunden, die Fahrt war fast hypnotisch. Der dunkle Umriss der Berge im Nachthimmel schien nie näher zu kommen. Die meisten Leute wären zu diesem Zeitpunkt sehr unruhig gewesen und die Tatsache, dass ich in fast 3 Stunden kein anderes Auto gesehen hatte, war für mich schon fast normal geworden. Als meine nächtliche Fahrt jedoch weiterging, begann ich, meinen Tankmesser immer häufiger zu beobachten und dachte mir, dass ich sicher bald an einer anderen Tankstelle vorbeikommen würde. Es schien eine Ewigkeit vergangen zu sein, seit ich das Schild vor Stunden gesehen hatte, und mein Tank war fast leer. Die Reise schien noch nie so lang auf dieser Strecke zu sein. Ich entschied mich, mich abzulenken und schaltete das Radio auf einen anderen Sender, um ein bisschen Highway-Karaoke zu machen. Ich behielt meinen Tankmesser im Auge, da ich wusste, dass ich nicht mehr lange fahren konnte, bevor ich zu Fuß gehen müsste. Während ich weiterfuhr, scannte ich den Horizont. Es war nichts außer Dunkelheit. Ich sah auf mein GPS, dass Pada keine Ergebnisse anzeigte. Auch mein Handy hatte keinen Empfang. Normalerweise machte ich mir nie Sorgen, aber jetzt fing ich an, mich ein wenig zu ängstigen. Ich dachte mir, vielleicht hatte ich irgendwo einen Fehler gemacht und einen falschen Abzweig genommen, aber ich konnte mir nicht vorstellen, wie. Als ich mich aus meiner hypnotischen Fahrt herausriss, erinnerte ich mich daran, dass die Straße gerade war und es keine Abzweigungen gab. Ich beschloss, den CB-Funk auszuprobieren, obwohl ich niemanden gesehen hatte, den ich anrufen könnte. Nur statisches Rauschen antwortete mir. Ich entschied mich, das GPS noch einmal zu versuchen. Während ich die Tankstellen suchte, warf ich immer wieder einen Blick auf die Straße. Denselben Blick auf das weite Nichts, bis ich das letzte Mal nach oben sah und plötzlich ein Licht in der Ferne sah. Ich verstand es nicht vollständig und es war mir auch egal, wie ich es vorher nicht bemerkt hatte. Ich hoffte einfach, dass es Zeichen von Leben und einer Tankstelle gab, als ich mich ihr näherte. Als es in Sicht kam, sah ich ein riesiges grünes Dinosaurierlicht, das wie ein Leuchtturm neben einer unbemannten Zapfsäule leuchtete. Ich verlangsamte und fuhr von der Autobahn ab, um an der Station zu tanken. Niemand sonst war in der Nähe, also entschied ich mich, mich direkt außerhalb des Lichts zu erleichtern. Nun, ohne unangemessen zu sein, war das einer dieser Momente purer Glückseligkeit, als ich mich von ein paar Stunden Kaffee und Energydrinks befreite. Ich stand da und genoss die fast stille, erfrischende Nachtbrise. Das einzige Geräusch, das ich hörte, war das eines kleinen Generators, der die Station mit Strom versorgte. Keine Stromleitungen über mir oder in der Nähe der Straße. Ich fand es seltsam, dass es hier, so weit entfernt von der Zivilisation, normalerweise Stromleitungen gibt. Als ich fertig war, drehte ich mich um zu meinem Truck und den Zapfsäulen zurückzukehren. Von dort, wo ich stand, waren der Truck und die Zapfsäulen voll erleuchtet, aber ich war im Dunkeln verborgen. Als ich zurück in das Licht ging, fühlte ich, wie jedes Haar an meinem Körper sich aufstellte und etwas in mir sagte mir, zu stoppen. Ich fühlte mich fast wie eingefroren, von unerklärlicher Angst erfüllt, ohne einen Grund, bis ich das Geräusch hörte. Ich konnte laute Schritte hören, die irgendwo im Dunkeln auf der anderen Seite der Tankstelle über den Boden knirschten. Ich blickte um mich um sicherzustellen, dass ich kein anderes Fahrzeug übersehen hatte, das dort geparkt war, aber niemand war da. Ich beschloss, mich hinzukauern und mich von der Stelle zu entfernen, an der ich gestanden hatte, während ich im Dunkeln blieb, falls mich die Person sah, wie ich dorthin ging, wo ich mich erleichtert hatte. Mein Gedankengang zu diesem Zeitpunkt war eher von der Angst geprägt, von jemandem überfallen zu werden. Vorsichtig zog ich mein Handy heraus und drehte es so, dass das Licht nicht sichtbar war, um zu sehen, ob ich Empfang hatte, um im Notfall Hilfe rufen zu können. Auch wenn es wahrscheinlich keine Hilfe zu rufen gab, aber nicht mal ein Balken. Schnell steckte ich es wieder ein und lauschte den Schritten, die sich meinem Truck näherten. Ich konnte eine Gestalt am Rand des Parkplatzes erkennen, die ins Sichtfeld kam. Doch gerade als sie das tat, hörte das Summen des Generators auf und die Lichter der Station gingen aus, wodurch ich in völlige Dunkelheit getaucht wurde. Meine Augen hatten sich noch nicht vollständig angepasst, aber ich konnte den Schatten meines Trucks und die Zapfsäulen in der Ferne erkennen. Die Schritte kamen näher und hielten irgendwo in der Nähe an, wo ich vermutete, dass die Fahrertür meines Trucks sein würde. Ich wusste, dass ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr einfach weglaufen konnte, da es zwischen mir und meiner einzigen Fluchtmöglichkeit war. Mir wurde auch klar, warum ich hier war. Ich hatte noch nicht getankt, also gab es nicht viel, wohin ich fliehen konnte. Mein einziges verbleibendes Mittel war, mich zusammenzuducken und ruhig zu bleiben, in der Hoffnung, dass die Person irgendwann ging. Ich lauschte und hörte, wie sich die Fahrertür öffnete und die Kabine quietschte, als die Gestalt eintrat. Ich konnte hören, wie meine persönlichen Sachen durchwühlt wurden. Es fühlte sich an, als vergingen Stunden, während ich wartete. Dann war es still im Inneren meines Trucks. Ich hörte keine Schritte, die den Truck verließen. Ich entschied, dass ich nicht länger warten konnte. Ich musste ein Risiko eingehen und mir einen Weg herauskämpfen, wenn es notwendig war. Ich schlich mich zum hinteren Teil meines Trucks und holte so leise wie möglich ein Brecheisen aus meiner Werkzeugkiste. Ich legte die Hand über mein Handy, schaltete die Taschenlampe ein und schaltete den Bildschirm schnell wieder aus. Mein Plan war es, zu versuchen, die Person, die immer noch im Truck war, zu vertreiben. Als ich näher an die Kabine herantrat, sah ich, dass die Tür noch offen war, aber keine Innenlichter brannten. Ich stand an der offenen Tür und lauschte, hörte nur meinen eigenen Atem, der mir plötzlich laut vorkam. Ich versuchte, meinen Atem zu verlangsamen, aber meine Angst begann mich zu überwältigen. Es war jetzt oder nie, sagte ich mir. Ich hob das Brecheisen, deckte meine Taschenlampe auf, hielt sie vor mich und schwang die Tür auf, die in die Kabine führte. Als ich eintrat, waren der Fahrer- und Beifahrersitz leer. Also drehte ich mich schnell zur Schlafkabine um, in der Erwartung, die Gestalt zu sehen. Ich begann, das Brecheisen zurückzuziehen, um zu schwingen, aber nichts. Die Kabine war leer. Ich überprüfte sie, dann noch einmal, aber sie war tatsächlich leer. Dann dämmerte es mir, dass ich mit dem Rücken zur offenen Fahrertür stand. Ich wirbelte herum, bereit, mich erneut zu verteidigen, aber da war nichts. Zu diesem Zeitpunkt begann ich zu denken, dass ich vielleicht einfach erschöpft war. Ja, das war es. Ich war müde und der Generator hatte entweder gerade aufgehört zu arbeiten oder war auf einem Timer. Ich wusste, dass ich nicht genug Benzin hatte, um zu fahren und weit zu kommen. Ohne Optionen überzeugte ich mich selbst, dass alles, was gerade passiert war, durch Schlafmangel und Paranoia verursacht wurde. Ich zog meine Tür zu, verriegelte sie und legte mich hin. Ich würde es morgen noch einmal an den Zapfsäulen versuchen und versuchen, den dringend benötigten Schlaf zu bekommen. Doch während ich in meiner Koje lag, konnte ich nicht schlafen. Mein Verstand spielte mir immer wieder Streiche. Ich hörte Atemgeräusche und Schritte, aber ich versuchte mir einzureden, dass ich mir das nur einbildete. Zunächst einmal glaubte ich nicht an das Übernatürliche und zweitens waren die Chancen, dass ein anderer Mensch hier draußen war, ziemlich gering. Es war nur meine Fantasie. Plötzlich flackerten die Lichter der Station wieder an und erleuchteten die Kabine des Trucks in einem fast blendenden Schein. Es war schwer zu sehen, da ich mich bereits an die Dunkelheit gewöhnt hatte, aber ich lugte vorsichtig aus den Fenstern. Es war klar draußen, keine Anzeichen von etwas oder jemandem. Ich dachte einen Moment nach und entschied, dass es besser wäre, zu versuchen, ein wenig Treibstoff zu bekommen, selbst wenn es nur genug war, um ein paar Meilen auf der Straße zu fahren. Ich schnappte mir meine provisorische Waffe, sprang heraus, hantierte mit dem Kartenleser der Zapfsäule und begann schließlich zu tanken. Ich war die ganze Zeit über nervös, aber ich schaffte es, den Tank voll zu machen. Sobald ich die Zapfpistole wieder aufhängte, sprang ich praktisch in meinen Truck, schloss und verriegelte die Tür, startete den Motor und drückte aufs Gas, während ich mit rutschenden Gängen davonbrauste. Ich fuhr vom Gelände, warf noch einen letzten Blick in meinen Spiegel und bereute es sofort. Denn genau dort, wo ich getankt hatte, stand ein riesiges Wesen. Nicht menschlich, aber auch nicht tierisch. Ich kann es nicht einmal richtig beschreiben, außer vielleicht wie das Bild eines Dämons aus der Bibel. Seine Augen, selbst als ich davonfuhr, schien es, als hätten sie sich mit meinen Augen verlinkt, während ich es im Spiegel betrachtete. Ich blickte wieder auf die Straße vor mir, dann wieder in den Spiegel, aber diesmal war die Tankstelle verschwunden. Keine Lichter, kein Wesen, nur Dunkelheit. Ich bin nicht besonders religiös, aber ich fürchte Gott und Angst hatte ich. Etwa die nächste Stunde lang, während ich auf die Autobahn einbog und meine Reise fortsetzte, betete ich, dass dieses Ding nicht real war, dass ich einfach erschöpft war und es ein Trick der Straße war.